Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und man hört es vielleicht im Hintergrund, wir melden uns heute von unterwegs. Wir sind nämlich auf der ProWein-Messe in Düsseldorf. Die ProWein ist eine reine Fachmesse, das heißt, die Besucherinnen und Besucher sind alles Leute aus der Weinbranche, hauptsächlich aus Handel und Gastronomie und von den Medien. Als in Anführungszeichen normaler, privater Weinfreund oder Freundin hat man leider keinen Zutritt zur Messe. Grund für uns, dass wir allen Daheimgebliebenen mal berichten, was sich hier so tut und was es Neues gibt. Ich spreche dazu unter anderem mit meinem Kollegen Ernst Bücher. Wir reden über die wachsende Bedeutung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die sogenannten Piwis. Wir haben uns außerdem am Stand der Generation Riesling umgeschaut und mit der Winzerin Sabrina Becker gesprochen. Ich kläre mit Alain Jacobs von Wines of Germany Niederlande, warum am ersten Messetag abends immer so viele Gäste aus den Niederlanden bei uns am Stand anzutreffen sind. Und mit meinem Kollegen Steffen Schindler reden wir über ein Thema, das derzeit die Branche umtreibt, nämlich die Flaschenfrage, das Stichwort Nachhaltigkeit. Aber erstmal reden wir mit dem Gastgeber und Hausherrn der Messe, nämlich Peter Schmitz von der Messe Düsseldorf. Er ist seit Februar dieses Jahres der neue Direktor der ProWein. Herr Schmitz, nach 2 Jahren Zwangspause und einem ungewohnten Termin im Mai vergangenen Jahres mit viel Abstand und Hygieneregeln ist in diesem Jahr wieder zumindest terminlich alles wie vor der Pandemie. Das fühlt sich gut an, oder?
Es fühlt sich in der Tat gut an. Wir brauchen unsere Messen, das ist mit Emotionen beladen und letztes Jahr der Termin passte nicht so, aber das war Corona-bedingt. Wir haben jetzt schon verschiedene Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen durchgeführt. Die Medica, wir haben die Euroshop durchgeführt und wir sind wieder so im normalen Tonus, im normalen Tritt der Messeorganisation.
Das ist sehr gut und es wurde ja alles vorbereitet für die ProWein, alles stand Gewehrbeifuß und dann auf einmal kam die Meldung, Streik der öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ja eine Vollkatastrophe. Sie haben souverän reagiert, finde ich.
Die Meldung kam leider wirklich erst am Freitag zu uns durch. Wie wir Messeleute aber so sind, wir müssen improvisieren können, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Wir haben direkt einen Krisenstab eingerichtet und das, was in unserem Rahmen möglich ist, organisiert. Wir haben 36 Busse aus der Region jetzt noch organisiert, wirklich Reisebusse, um die Hauptstrecken, Hauptbahnhof, Heinrich-Heine-Allee und Flughafen bestücken zu können. Wir hoffen, dass sich das ein bisschen entzerrt dadurch. Es muss mit Sicherheit etwas mehr Zeit eingeplant werden. Wir lassen aber auch das Messegelände, die Hallen etwas länger offen nach hinten raus, dass sich das nicht in diesem Peak so staut.
Das ist gut, aber ich muss dazu sagen, es ist jetzt Montag, 9 Uhr, die Messe hat gerade geöffnet, der zweite Tag und heute ist sozusagen der erste Tag des Streiks. Also wenn ich mich so umschaue, es sind schon sehr viele Aussteller da. Und Besucher sind auch schon ein paar da, also vielleicht haben
wir es. Offensichtlich, wir sind natürlich auch sehr stark an die Presse rangegangen. Folgen die Leute unserem Ratschlag, früher loszulegen, früher loszufahren, bis hin zu, ich habe das Gefühl, dass viele Düsseldorfer einfach der Messe auch beistehen wollen und im Homeoffice bleiben.
Sehr gut, sehr gut. Aber zur ProWein, die Leitmesse der Branche. Für Außenstehende, wie viele Aussteller sind denn am Wochenende hier in Düsseldorf?
Wir sind etwas unter 6.000. Wir sprechen also von rund 6.000 Ausstellern und sind damit fast auf Vor-Corona-Niveau.
Sehr gut.
Und das macht uns sehr, sehr stolz. Die Branche möchte in Düsseldorf sein.
Wie viele Länder? Das sind ja nicht nur die deutschen Aussteller.
Diese fast 6.000 Aussteller verteilen sich auf 61 Länder. Traditionell ist Italien das stärkste Land, vertreten in 3 Hallen auf rund 16.000 Quadratmetern. Danach folgt dann Frankreich auf 2 Hallen mit rund 13.000 Quadratmetern. Und Deutschland liegt auf Platz 3 in 2 Hallen mit 700 Ausstellern auf rund 14.000 Quadratmetern. Vom Ranking her ist halt Deutschland zwar von den Ausstellern nach Frankreich, von den Quadratmetern aber mehr.
Gut, in Frankreich gibt es ja auch 2, 3 Weinberge mehr.
Genau. Insofern. Und ich hatte, glaube ich, vergessen, auf 13 Hallen.
13 Hallen.
13 Hallen sind voll belegt hier im Gelände.
Das muss man sich mal vorstellen. Man nimmt ja gerne so das Saarland als Größenvergleich, aber in dem Fall ist vielleicht so ein Fußballfeld doch besser. Und wenn man so eine Halle, die vielleicht so ungefähr Fußballfeldgröße hat, 13 Fußballfelder,
Ja, es ist sogar etwas mehr als 13 Fußballfelder. Ich glaube, ein Fußballfeld ist so 30 mal 100. Das sind schon ein paar Fußballfelder mehr dann.
Ordentlich, da braucht man ein gutes Schuhwerk.
Nur mal eine Dimension sich irgendwo vor Augen zu führen.
Also man kann das eigentlich auch gar nicht alles in den 3 Messetagen, die Messe geht ja von Sonntag bis Dienstag, alles ablaufen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich stelle mir dann immer vor, bei so vielen Ausstellern, die Dimension, die Logistik dahinter, also allein zum Beispiel das Leergut, das Altglas, die Flaschen, die dann abends hier abgeholt werden und gibt's da, können Sie mal eine Zahl nennen einfach?
Ja, wir haben das mal hochgerechnet. Da steht natürlich niemand, der sowas zählt, aber wenn man an Tonnagen guckt, wie viele Container dann gebraucht werden, landen wir circa bei 220.000 Standardweinflaschen. Die entsorgt werden müssen. Aber das Gute ist ja, die gehen wieder in den Kreislauf. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit auch gesichert. Wir sind, aber da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu verraten, wir sind auch an einem Thema dran, die Restmengen Wein. Vielleicht zukünftig ab 2014 dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit weiter zu verwenden. Aber das können wir dann vielleicht nächstes Jahr nochmal.
Okay, das klingt gut. Und auf wie viele Besucher verteilen sich denn so die Flaschen? Ich meine, wir haben jetzt, wie gesagt, Montag. Sie können ja noch keine definitiven Zahlen sagen, aber von den Registrierungen her, was schätzen Sie, wo wir da rauskommen?
Also wenn man die Registrierungen sich anguckt und das hochrechnet, wir haben ja nun viele Jahre Erfahrungswerte, wie sich das verteilt. Gut, der Streik mag jetzt ein bisschen noch eine Auswirkung haben. Zielsetzungen sind 50.000 Besucher. Da wollen wir auf jeden Fall hin, um wieder auf ein gutes Verhältnis zu Aussteller, Quadratmetern und Besuchern zu kommen.
Ja. Und die kommen aus aller Welt?
Die kommen aus aller Welt. Hier kommt wirklich die Welt hin. Es gibt, es ist für mich ja auch neu, aber es gibt so Sachen, dass der kanadische Einkäufer nach Düsseldorf fährt, um kalifornischen Wein zu kaufen.
Ja,
zu bestellen.
Wirklich, hat sich wirklich entwickelt zu einem, der Branchentreff der Weinwelt.
Ja, ganz genau.
In Düsseldorf. Für Sie persönlich ist es die erste ProWein jetzt in der Funktion als Direktor?
Korrekt.
Wie können Sie das einordnen im Vergleich zu anderen Messen der Messe Düsseldorf?
Im Vergleich zu, gut, ich komme aus dem Auslandsbereich, da sind die Messen alle etwas kleiner, aber nicht minder arbeitsintensiv. Insofern, im Grunde genommen sind es die Zahlen, die am Ende des Tages eine Rolle spielen. Die ProWein ist natürlich die führende Veranstaltung für die Weinbranche weltweit. Wir sind da im Wettbewerb mit anderen, aber dem stellen wir uns. Das ist Business.
Aber auf jeden Fall haben Sie sich eine schöne Branche ausgesucht.
Das kann ich Ihnen sagen. Das ProWein ist eine emotionale Branche. Das ist auch Neuland für mich. Ich komme eher so aus den Industriemessen, was wir sonst noch am Platz Düsseldorf haben im Bereich Verpackung, Kunststoff, Medizin. Das transportieren wir ja auch ins Ausland und das habe ich über drei Jahrzehnte mittlerweile gemacht. Und jetzt habe ich eine emotionale Branche, die mir sehr, sehr gut gefällt.
Sehr gut. Herr Schmitz, Ihr Terminkalender ist voll. Ich danke fürs Gespräch und wünsche noch eine gute Messe.
Herzlichen Dank, Herr Kaul. Das wünschen wir uns gemeinsam.
Auch die Weinbranche ist auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit. Eine nicht zu unterschätzende Stellschraube sind dabei die Flaschen. Zum einen gibt es Bestrebungen, diese leichter zu machen oder auf alternative Verpackungen umzusteigen. Zum anderen gibt es jetzt in Württemberg eine Initiative für ein Mehrwegsystem. Mein Kollege Steffen Schindler, Marketingleiter des DWI, hat sich das Ganze aus der Nähe angesehen. Hallo Steffen.
Ja, hallo Andreas.
Hallo. Du warst auf der Pressekonferenz der Weinheimat Württemberg zum Flaschenpfandsystem. Was gibt es da Neues? Wie können wir uns das vorstellen?
Also es ist so, dass es in Württemberg schon seit ganz vielen Jahren als einziges Gebiet in Deutschland ein Pfandsystem gibt für 1 Liter Weinflaschen. Da werden auch jedes Jahr mehrere Dutzende Millionen Flaschen gesäubert und wiederverwendet, was dazu führt, dass man enorm viel CO2 einspart, weil bei der Weinproduktion die Produktion der Flasche über 40% des CO2s produziert. Das heißt, der Winzer kann sich im Weinberg und im Keller noch so anstrengen. Am Ende, wenn er in die Flasche abfüllt, hat er damit einen sehr hohen Verbrauch an CO2. Und deshalb diese großartige Idee, ein System einzuführen, auch für die 0,75 Liter Flasche. Und zwar ein System, was nicht nur in Württemberg funktionieren soll, sondern auch auf ganz Deutschland ausgeweitet werden soll und auch internationalen Erzeugern angeboten werden soll, einzusteigen. Das ist die Schwellen, das ist eine Genossenschaft, die Schwellen sind ganz niedrig. Und es ist ein geschlossenes System. Das heißt, da wo ich meinen Wein gekauft habe, in dieser ganz neuen Flasche, da kann ich sie wieder abgeben und bekomme dann das Pfand zurück. Wie hoch das Pfand ist, das steht noch nicht ganz fest. Da ist man noch am Diskutieren. Aber ist eben, finde ich, eine Initiative, die sehr gut in die Zeit passt, weil wir eben so auch im Weinbereich CO2 einsparen können.
Und das ist jetzt eine Einheitsflasche, du hast ja auch eine Flasche dabei.
Ja.
Kann man jetzt natürlich im Podcast schlecht sehen, aber wie sieht die aus?
Ja, ist eine Flasche, die, wie soll ich die erklären, ist ungefähr so groß wie eine normale, die Schlegelflasche, die man auch kennt, aber ist wesentlich bauchiger mit einem relativ langen Flaschenhals. Also ist schon gewöhnungsbedürftig, aber warum nicht? Wir haben uns schon an so viele verschiedene Dinge gewöhnt und wir haben in Deutschland über 100 verschiedene Flaschenformen. Ist im Prinzip nur eine mehr. Aber es ist auch so, in diesem System kann man eben nur mit einer einheitlichen Flasche arbeiten. Ansonsten, wenn man dann wieder anfängt, verschiedene Flaschen einzusetzen, dann macht es wieder keinen Sinn mehr.
Natürlich, ja. Spannend. Also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also die einen halten an der Flasche fest, sparen aber Energie durch Wiederverwenden, wie beim Pfandsystem, wie wir gerade gehört haben. Aber andere Betriebe verabschieden sich mehr oder weniger von der Flasche, die wir, wie wir sie bisher kennen. Mhm. Was gibt es da für Entwicklungen? Geht der Trend wieder zum Trinkbeutel aus Leder?
Also aus Leder vielleicht nicht. Das ist mir dann auch nicht so, wird nicht ganz in die Zeit passen. Also es ist so, dass es ja schon alternative Verpackungsformen gibt. Die bekannteste ist die Bag-in-Box, also diesen Schlauch, der mit Wein gefüllt ist und außen herum ist ein Karton. Super gut zu transportieren, super gut zu kühlen und deshalb in Skandinavien sowieso schon fest etabliert. In Skandinavien wird die Hälfte aller Weine mittlerweile in Bag-in-Box verkauft und die lieben das, weil sie weniger aus Umweltschutzgründen, sondern einfach, weil sie am Wochenende in ihr Wochenendhaus fahren oder auf ihr Boot und dann eben keine 8 Flaschen Wein mitnehmen, sondern eine große Bag-in-Box mit 5 Litern oder sogar mit 10 Litern. Da ist es schon da und hinzu kommt eben, dass man hier fast 80% des CO2s einsparen kann, weil man das sehr einfach entsorgen kann. Den Karton, der kommt in eben den Papiermüll, dieser Schlauch, der wird dann entsorgt über den Plastikmüll und hat sogar noch den Vorteil, dass die Weine sehr, sehr lange haltbar bleiben. Also wenn man das einmal geöffnet hat dann, und Wasser, Wein herauslässt, dann zieht sich dieser Beutel eben zusammen und es gibt immer noch keinen Kontakt zur Luft und dadurch werden die Weine 2, 3, 4 Wochen haltbar. Also wirklich eigentlich eine tolle Sache, sowieso schon. Ist gewöhnungsbedürftig und wenn ich jetzt am Abend ein feines Diner habe, passt es vielleicht nicht ganz so, aber so für jeden Tag wirklich eine Alternative.
Ich denke, man muss sich einfach dran gewöhnen. Und
ja, sowas. Wie so vieles.
Ja. Und was gibt's noch? Ich habe gehört, der VDP setzt jetzt auf leichte Flaschen.
Ja, die setzen im Gutsweinbereich auf leichtere Flaschen. Das ist überhaupt kein Nachteil und wird sich auch ansonsten durchsetzen, diese leichteren Flaschen, weil eben dadurch, dass ich weniger Material habe, ich weniger CO2 bei der Produktion der Flasche benötige oder verursache und auch beim Transport wesentlich weniger. Und insofern macht das einfach Sinn. Und da hat jetzt der Verbraucher überhaupt keinen Nachteil, weil die Flasche ist einfach nur leichter. Mhm. Ja.
Und jetzt gerade auf der Messe noch was gehört, Bierflaschen, die werden jetzt auch mit Wein befüllt.
Das ist jetzt praktisch diese Mehrwegidee noch weitergetrieben. Das heißt, es gibt eben schon bestehende Mehrwegsysteme, die ich nutzen kann und das ist eben bei Bier der Fall. Und dann haben Winzer gesagt, mein Kunde hat den Vorteil, er holt sich seinen Wein in dieser Bierflasche und kann die überall in Deutschland, in jedem Supermarkt, an jeder Rückgabestelle gegen 8 Cent Pfand wieder zurückholen. Ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Winzer haben berichtet, dass sie auf ganz viel Interesse stoßen, gerade bei Leuten, die schon beim Einkauf des Weines auch darauf achten, dass er biologisch hergestellt worden ist, dass er nachhaltig hergestellt worden ist. Und insofern, da bin ich jetzt mal sehr gespannt und ich sehe da wirklich ein großes Potenzial.
Also Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf dem Zettel.
Ja.
Wer sich da noch etwas ausführlicher mit dem Thema auseinandersetzen will, du warst heute ist der 20. März, Montag, du warst heute im ZDF.
Ja.
Gibt es das in der Mediathek?
Also ich war heute in der Sendung Volle Kanne und da ging es auch um das Thema, also wer dann auch diese neuen Flaschenformen mal sehen will, der kann sich das angucken. Man muss nur eingeben, Volle Kanne, Steffen Schindler zum Beispiel und dann findet man das und das ist jetzt ein Jahr online. Also das sollte jeder schaffen.
Wunderbar, das schaffen wir. Also danke Steffen fürs Gespräch.
Ja, viel Spaß beim Gucken. Danke.
Wir sprechen jetzt mit meinem Kollegen Ernst Bücher. Regelmäßig Zuhörende kennen ihn ja bereits aus früheren Folgen. Unter anderem gibt es sogar einen Podcast zum Thema Piwi und das ist auch Thema hier auf der Messe. Hallo Ernst.
Hallo.
Du hast gerade hier am Stand eine Verkostung zum Thema Piwi moderiert. Mal für alle, die deinen Podcast noch nicht gehört haben oder noch nicht im Thema drin sind, was steckt hinter der Abkürzung Piwi? Was hat es damit auf sich?
Ja, Piwi kommt von Pilz widerstandsfähig. Und das sind neue Sorten, nachhaltige Sorten, die ja 80% weniger Pflanzenschutz benötigen als die konventionellen Sorten. Man versucht eigentlich diesen Begriff Piwi zu vermeiden, weil es, sag ich mal, ja nicht unbedingt so der ansprechendste Begriff ist. Ja, man spricht heute wirklich von neuen Sorten, robusten Rebsorten, nachhaltigen Sorten oder auch von Zukunftsweinen. Das ist jetzt nochmal eine eigene Bewegung, die sich jetzt mittlerweile auch gebildet hat, weil das Thema nachhaltige Sorten einfach ein Riesenpotenzial birgt.
Du sagst, man braucht weniger Pflanzenschutz?
Die neuen Sorten haben die Resistenz der amerikanischen Reben, die vor 150 Jahren die Pilzkrankheiten nach Europa gebracht haben, weshalb ja die europäischen Reben alle gespritzt werden müssen. Und die haben diese Resistenz mit dem guten Geschmack der europäischen Reben verbunden. Und das ist jetzt mittlerweile... arbeitet man daran ja schon seit über 50 Jahren, aber sag mal, die ersten Generationen waren geschmacklich noch nicht so weit, wie wir heute sind. Und da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Die Widerstandsfähigkeit ist noch mal größer geworden, weil man kennt mittlerweile die Gene, die für die Resistenz verantwortlich sind oder einen Teil der Gene. Und nach denen kann man jetzt suchen, gezielt suchen, und man hat manche Sorten, die sogar schon mehrere Resistenzgene in sich tragen für den echten Mehltau, den falschen Mehltau. Das sind die Hauptkrankheiten, und das ist jetzt auch dann förderlich, um die Sorten noch resistenter zu machen als jetzt die ersten Generationen dieser Sorten.
Genau, und das ist ja nicht nur ökologisch sinnvoller, sondern auch ökonomisch. Man muss seltener in Weinberg.
Ja, die Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Facetten. Man spart als Erzeuger, sage ich mal, jetzt wirklich auch bares Geld, weil man weniger Pflanzenschutzmittel kaufen und ausbringen muss. Man hat aber auch weniger Bodenverdichtung. Ja, das muss man ja auch, wenn man den Pflanzenschutz betreibt, muss man ja durch die Weinberge fahren. Ja, man fördert das Bodenleben dadurch auch, die Biodiversität. Ja, und es ist insgesamt ein geringer CO2-Fußabdruck, den man hat, und man kann es sogar noch, wenn man es noch ein bisschen extensiver bewirtschaftet, auch wirklich mehrere Stunden pro Hektar einsparen.
Und wir haben jetzt drei verschiedene Verkostungen auf der Prowein. Eine ist heute gelaufen, heute ist Sonntag, wir zeichnen das Gespräch am Sonntag auf. Wie kam die erste Probe an bei den Besuchern?
Die Fachbesucher waren wirklich sehr überrascht, dass die Sorten schon so nah an dem Geschmack unserer bekannten Sorten sind. Viele haben so eine leichte Aromatik, die auch an Sauvignon Blanc, an Scheurebe zum Beispiel erinnern. Aber es gibt auch Riesling-Typen, es gibt Grauburgunder-Typen, und das ist ungemein spannend. Man öffnet mit diesen neuen Sorten auch ganz neue Geschmackshorizonte. Ja? Also man kann neue Geschmäcker kreieren, oder die wurden damit kreiert. Und das ist auch nochmal eine Geschichte, die durchaus spannend ist.
Super, das heißt, das Thema bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Es ist kein Zukunftsthema mehr, sondern eigentlich schon Gegenwart, oder?
Ja, es ist natürlich ein Gegenwartsthema, aber man muss sehen, die Rebenzüchtung braucht Zeit. Wir brauchen, um eine neue Sorte zu züchten, so um die 20 Jahre. Ja? Und selbst neue Sorten wie jetzt Calardis Blanc ist eine, die wurde jetzt erst 2018 zugelassen. Da ist das Rebenpflanzgut schon bis 2024 ausverkauft, und ab 2025 kann man so 50 Hektar pro Jahr pflanzen. Das, und bei 100.000 Hektar, die wir in Deutschland haben, ja, es gibt aber auch andere Sorten, da gibt es genug Pflanzgut. Das muss man auch nochmal sagen. Aber man sieht es, wenn neue Sorten kommen, der Weinbau ist eine Dauerkultur, und das geht alles nicht von heute auf morgen.
Genau. Gut, Ernst, also wie gesagt, Thema bleibt uns erhalten. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Wir sprechen uns im April wieder, wenn es um den 2022er Jahrgang geht. Da müssen wir dann auch nochmal drüber reden. Und ja, und wer den angesprochenen Piwi-Podcast mit Ernst Bücher und Rebzüchter Volker Freitag nochmal hören will, er ist vor ein paar Monaten in dieser Reihe erschienen und kann überall, wo unser Podcast zu finden ist, abgerufen werden. Also, Ernst, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
So, ich bin jetzt hier am Stand der Generation Riesling. Die Generation Riesling ist ein Zusammenschluss von jungen Winzerinnen und Winzern aus allen deutschen Anbaugebieten. Und seit einigen Jahren gibt es auf der ProWine auch einen Stand der Generation Riesling mit verschiedenen und wechselnden Ausstellern. Ist ja alles im schönen, modernen Design gehalten, einladender Stand, sehr offen. Und wir haben hier insgesamt 10 Betriebe, die ihre Weine vorstellen. Die Offenheit des Stands lädt die Messegäste hier durchaus ein, auf den Stand zu kommen. Und davon wird im Moment auch reichlich Gebrauch gemacht. Ist gut was los hier. Ich versuche mich jetzt mal im Getümmel durchzuarbeiten zu Sabrina Becker. Sie ist Winzerin aus Spießheim in Rheinhessen. So, geschafft. Hallo Sabrina, danke, dass wir zwischendurch kurz mit dir reden können.
Hallo.
Wie läuft die Messe?
Ja, gut tatsächlich. Wir haben immer wieder Zulauf hier von neuen Kunden wie auch Bestandskunden. Wir sind sehr viel in Gesprächen und es macht Spaß. Die Stimmung ist gut nach der Corona-Pandemie und wir freuen uns jetzt auf den letzten Tag.
Und es ist bestimmt auch anstrengend, so eine Messe, oder?
Ja, natürlich. Von 9 bis 18 Uhr eigentlich rund um die Uhr dann auch Gespräche zu führen, was man sehr gerne möchte. Aber natürlich zehrt es auch so ein bisschen. Und das Nächste ist natürlich auch, dass die Winzer abends ja nicht gleich nach Hause gehen nach der Messe, sondern auch noch ein bisschen unterwegs sind. Es ist ja wie so ein jährliches Klassentreffen. Man sieht viele Kollegen auch nur einmal im Jahr und das müssen wir halt nutzen. Ne?
Genau, man hat ja auch Verpflichtungen dann abends. Ja.
Definitiv.
Genau. Was sagen die Besucher über den Jahrgang? Wie ist das Feedback?
Die freuen sich auf jeden Fall auf den neuen Jahrgang und sind recht begeistert, wie präsent auch jetzt die Weine aus dem 2022er Jahrgang sind. Sehr fruchtbetont, sehr klar. Eine schöne Balance schon zwischen Säure und Restsüße, also kommt sehr, sehr gut an.
Sehr gut. Du bist ja hier am Stand der Generation Riesling. Was hat es damit eigentlich auf sich, die Generation Riesling? Was ist das?
Na, die Generation Riesling ist die größte deutsche Jungwinzervereinigung, ich glaube mit aktuell 540 Mitgliedern. Wir haben hier einfach die Chance, 2 Jahre in Folge unsere Weine präsentieren zu können. Es ist ein sehr, sehr schönes Netzwerk, was sehr viele Veranstaltungen für uns plant und organisiert. Und bis zum Alter von 35 Jahren dürfen wir uns ja ganz offiziell Jungwinzer, Jungwinzerin nennen. Und ab dem Alter von 36 müssen wir leider austreten, was ich schon sehr, sehr schade finde, wenn es dann irgendwann soweit ist.
Das dauert ja noch.
Natürlich.
Genau. Also Sabrina, vielen Dank. Heute ist Dienstag, der letzte Messetag. Also ich wünsche dir noch einen erfolgreichen letzten Tag.
Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Liebe Weinfreundin von Oranje. Der Oranjeauer ist ein Lieblingsplek geworden van Nederlanders. Waar we de laatste uur samen Duitse wijn genieten, voordat we naar huis gaan.
Zu unserem nächsten Thema. Mehr als jede 10. Flasche deutschen Weins, die exportiert wird, geht in die Niederlande. Mengenmäßig liegt der Anteil bei 12% und damit gehören die Niederlande zusammen mit den USA und Norwegen zu den wichtigsten Exportmärkten für die deutschen Winzerinnen und Winzer. Und viele niederländische Fachbesucher haben sogar eine kürzere Anreise nach Düsseldorf als mancher deutsche Weinprofi, also auch nicht besonders überraschend, dass hier sehr viele Messegäste aus den Niederlanden vor Ort sind. Und immer am ersten Messetag, also sonntags, veranstaltet das Deutsche Weininstitut auf der ProWein die sogenannte Orange Hour. Eine Stunde vor Messeende sind alle niederländischen Fachbesucherinnen eingeladen an den DWI-Stand zum Ausklang des Messetages. Und in diesem Jahr hat die Veranstaltung Jubiläum. Zum 10. Mal ist der Messestand fest in der Hand der Niederländer und den Oberniederländer, den haben wir jetzt am Mikro, Alain Jacobs. Er ist seit vielen Jahren der Ansprechpartner des DWI für unseren westlichen Nachbarn. Hallo Alain. Endlich wieder Orange Hour. 2 Jahre keine Messe. Vergangenes Jahr haben wir es nicht durchgeführt. Also schön, wieder so einen Trubel am Stand zu haben, oder?
Ja, lieber Andreas, es ist nicht nur 2 Jahre her. Die letzte Orange Hour fand 2019 statt. Und wir hatten alle mal dann gesagt, im Jahre 2020 organisieren wir dann die 10. Ausgabe. Aber es hat 4 Jahre jetzt gedauert. Heute feiern wir die 10. Ausgabe der Orange Hour. Und es ist geil, so viele Niederländer wie hier zu sehen, die wir seit Jahren vermisst haben. Ja? Das ist auch eine Bestätigung, dass die Niederländer die Qualität der deutschen Weine dahinter stehen. Und es ist auch eine Bestätigung für die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in den Niederlanden geleistet haben.
Auf jeden Fall. Und das hat sich auch zu so einem Networking-Event entwickelt. Wie viele Gäste haben wir denn jetzt hier am Stand? Was schätzt du?
Also insgesamt schätze ich so, also die Leute, die sich angemeldet haben, die sind jetzt auch hier. Es hat ein bisschen länger gedauert, dass die letzten hier eingetroffen sind, aber wir rechnen hier so mit 125 Niederländern, die heute hier sind. Und es hat sich so rumgesprochen, dass die Orange Hour in den letzten Jahren sich zu einem beliebten Ort ist geworden, um Gastronomen, niederländische Importeure und auch Influencer und Journalisten hier auf dieser Plattform grüßen zu dürfen.
Ja, also die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber unser Stand ist wirklich, der Stand ist groß, aber er ist voll. Also ist wirklich,
Er ist voll und jeder bekommt ja auch, weil in der 10. Ausgabe haben wir jetzt hier ein kleines Geschenk. Jedes Jahr wird ein orangenes Geschenk ausgeteilt und dieses Jahr ist es auch in 10 Jahre Zusammenarbeit mit Burgundisch Lifestyle, ein Käselieferant in den Niederlanden, der jedes Jahr mit uns hier auf der Orange Hour steht.
Genau, es gibt nämlich auch leckeren Käse dazu. Ja. Das ist sehr schön. Ich habe es vorhin erwähnt, die Niederlande gehören zu den wichtigsten Exportmärkten für deutsche Weine. Wie würdest du das einschätzen? Welche Weintypen trinkt man da gerne in den Niederlanden? Gibt es irgendwie Rebsorten oder Geschmacksrichtungen?
Also Andreas, in den letzten Jahren hat sich sehr vieles geändert auf dem niederländischen Markt. Wenn wir das betrachten auf die letzten 20 Jahre, hat sich die Qualität der deutschen Weine sehr, sehr verbessert. Und das ist auch vielleicht der Grund, dass die junge Winzergeneration da herangewachsen ist und das Ruder übernommen hat. Und diese Weine werden auch auf dem niederländischen Weinmarkt geschätzt. Man hat heute mehr qualitätsbewusste Weine, die von diesen jungen Leuten produziert werden und auch mehr trockene Weine. Und wir sehen auch in der niederländischen Gastronomie, dass deutscher Wein wieder den Platz eingenommen hat mit 1-2 Seiten. Und die Gastronomen schätzen die Qualität, aber auch die Einsatzbereitschaft der deutschen Weine zu speisen. Also und wir sehen auch, dass im niederländischen LEH das deutsche Weinsortiment sich verbessert hat. Wir hatten vor 10 Jahren hatten wir Weine noch zwischen 3 und 5 Euro und heute belegen ein großer Teil der deutschen Weine im Regal, stehen mit 10 Euro dort im Regal. Also man sieht, dass da auch sich qualitativ das Weinsortiment verbessert hat. Und bei den Fachleuten, was die Rebsorten betrifft, ist es mehr Riesling durch seine Frische und seine Eleganz und auch das Alterungspotenzial, was bei den Fachleuten geschätzt wird.
Ja.
Rebsorten wie Weißburgunder und Grauburgunder sind mehr beliebt beim Endverbraucher, weil da die Säuren ein bisschen im Hintergrund stehen.
Ja, ja. Aber alles in allem eine super Entwicklung, die der Wein genommen hat.
Absolut.
Und nicht nur zur Orange Hour oder zur Prowein kommen viele Niederländer nach Deutschland. Deutschland ist auch als Reiseland bei euch sehr beliebt. Was spielt da, oder was spielt das für eine Rolle beim Wein? Die Anbaugebiete Mosel oder Ahr, das ist ja alles relativ nah an der Grenze. Da sind bestimmt viele, die dann auch den Weinurlaub sozusagen hier verbringen.
Ja, richtig. Und das Ganze, Andreas, hat angefangen, das war im Jahre 2006. Da fand in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und da sind sehr viele Niederländer nach Deutschland gereist und haben Deutschland auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und alle Vorurteile, die man davor hatte, Deutschland ist ein kaltes Land, kalte Leute, die Gastronomie ist weniger interessant, all dies hat sich geändert und wir sehen heute, dass verstärkt die Niederländer ihren Urlaub in Deutschland durchführen. Im Jahre 2021 waren es insgesamt fast 5 Millionen Übernachtungen, die Niederländer in Deutschland durchgeführt haben. Und auf einer Studie vom letzten Jahr von der GfK, auf die Frage, wo macht ihr euren Urlaub im nächsten Jahr, waren 41% der Niederländer, die gesagt haben, wir machen Deutschland als Urlaubsland vor Italien, Frankreich und Spanien. Also wir sehen, dass da irgendwie doch die Niederländer Interesse in Deutschland haben und wie du sagst, irgendwie Mosel, die Ahr, Mittelrhein sind beliebte Regionen, aber auch andere wie die Pfalz, Rheinhessen, man ist auf einigen Stunden, ist man sehr weit in die deutschen Anbaugebiete eingereist.
Ja, ja, sehr schön. Und was man ja auch, was ja in der Statistik gar nicht eingeht, das sind ja die Kofferraumladungen mit Wein, die dann wieder über die Grenze zurückgehen.
Das ist irgendwie was wir auch früher sahen, irgendwie, dass die Niederländer, da kamen sie mit ihrem Wohnwagen, mit ihrem Camper, kamen sie nach Deutschland und brachten alle Getränke, alle Essen brachten sie selbst mit. Aber heute hat sich das gedreht. Die Niederländer, bevor sie nach Hause fahren, gehen im Supermarkt, kaufen dort ein. Und auch beim Winzer, die dürfen bis zu 90 Liter, das sind 120 Flaschen, die ein Niederländer unverzollt über die Grenze holen darf. Pro Person. Ja? Und wie du sagst, also das sind Zahlen, die kommen nicht in den Exportstatistiken zurecht. Schade für uns, aber egal wie, wenn der Niederländer Wein kauft in Deutschland, dann wird er ihn auch in Zukunft in den Niederlanden kaufen.
Vielleicht ist Niederlande ja tatsächlich der größte Exportmarkt für den deutschen Wein, nur wir wissen das alle nicht.
Also laut Experten kann man schätzen, dass da nochmal so um die 10% bei den Statistiken hinzugerechnet werden können, was den Kofferraum-Einkauf in Deutschland betrifft.
Sehr gut. Und wenn es so wäre, dann wäre das auch ein Anteil von dir, deinem Team.
Nee, Moment, ja, aber sagen wir, kann vielleicht sein, aber der größte Vorteil von unserer Arbeit war, dass die Qualität der deutschen Weine sich verbessert hat. Und wenn man ein Produkt hat, was gut ist, dann kann man auch leicht Werbung dafür machen.
Das stimmt, das stimmt. Anna, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Ja, und unter dem Titel German Classics stellen wir übrigens, also das Deutsche Weininstitut, an unserem Stand Klassiker der deutschen Weinanbaugebiete vor, hier auf der Messe in Düsseldorf. Vom fränkischen Silvaner über Lemberger oder Trollinger aus Württemberg bis zum A-Spätburgunder oder dem Rheingau-Riesling aus allen 13 Anbaugebieten gibt es hier was zu verkosten. Und ja, wer sich für die vorgestellten Weine interessiert, der kann sich auf unserer ProWein-Themenseite im Internet darüber informieren. Dort gibt es dann auch Infos zu den Verkostungen hier am Stand, unter anderem auch die Probenlisten von Ernst Büchers Piwi-Proben und auch über die Generation Riesling erfährt man hier einiges. Und der Link www.deutscheweine.de und dann /ProWein, wie man spricht. So, jetzt sind wir eigentlich am Ende unseres Podcasts angelangt und da läuft mir doch glatt Arno Stegoweit über den Weg. So viel zum Thema Branchentreff hier auf der ProWein. Arno wird am 6. April unser Online-Seminar Weinentdecker Wissen moderieren. Deswegen habe ich ihn hier auch kurz nochmal vors Mikro geholt. Hallo Arno.
Hallo Andreas.
Am 6. April führst du bei unserem Online-Seminar Weinentdecker Wissen durchs Programm. Da freuen wir uns schon drauf. Um was geht's? Was ist das Thema?
Ich darf über Süßwein sprechen und über die Prädikatstufen, Kabinett, Spätlese, was ist eine Bärenauslese, was macht den Eiswein aus, wie lange haben wir noch Eiswein, mal gucken, ob ich in die Glaskugel gucken kann. Ich freue mich riesig drauf, das wird ganz toll werden.
Sehr gut, super. Und du moderierst das Ganze, wirst aber nicht ganz allein sein, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ich werde mir ein, zwei sehr charmante Begleiter mit ins Boot holen, die mit mir moderieren werden, einfach damit geballtes Fachwissen an die Frauen, an den Mann kommt.
Sehr gut. Und was müssen die Teilnehmer tun, um sich anzumelden?
Du, Andreas, es ist ganz einfach. Unter www.deutscherwein.de/WEW, Weinentdeckerwissen, anmelden oder das eben erstmal eingeben und dann anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und die passenden Weinpakete dazu, die kann man bei den teilnehmenden Händlern bestellen.
Super. Danke, Arno. Wir sehen uns am 6.4.
Ich freue mich drauf.
Und die kostenlosen Online-Seminare finden übrigens jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Und wie gesagt, Infos gibt es unter deutscheweine.de/WEW, also Wilhelm, Emil, Wilhelm. Das war unser Messe-Podcast. Wir hören uns hoffentlich wieder im April. Da wagen wir mal eine Einschätzung, wie sich der Jahrgang 2022 entwickelt hat. Gesprächspartner wird dann wieder mein Kollege Ernst Bücher sein und auch einem Winzer oder einer Winzerin werden wir dann in den Keller schauen. Und am Schluss noch ein Veranstaltungstipp: vom 29. April bis zum 1. Mai findet wieder das Weinwanderwochenende statt. In allen Anbaugebieten gibt es dann zahlreiche Wanderevents und auf deutscheweine.de findet ihr dazu weitere Infos. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.